Hallo, 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 guten Tag an alle Zuhörer oder guten Abend, je nachdem, wann ihr euch die Folge zu Gemüte führt. Mein Name ist Richard, neben mir sitzt der Marc. Wir sind immer noch Bestandsbuch Tiermedizin, der Podcast rund um die Themen des Online-Marketing, der sich eben auf die Veterinäre fokussiert hat. Ja, ohne großartige Einleitung und ohne ganz viel Rumgeschwafel, glaube ich, haben wir uns die Frage gestellt, wie sollen wir jetzt die nächste Folge ausrichten? Gehen wir direkt auf den nächsten Social-Media-Kanal? Und wir sind da, glaube ich, aber recht schnell zu dem Ergebnis gekommen, es wäre irgendwo nicht fair, direkt auf den Social-Media-Kanal Nummer 2, wird dann Instagram sein, zu springen, weil wenn wir diesen Social-Media-Rubel irgendwie schon in Gang gesetzt haben, dann sollten wir uns doch auch darum kümmern, dass die Zuhörer auch ja Tools an die Hand bekommen, mit denen sie eben dafür sorgen können, dass hier auch fortlaufend Inhalte generiert werden. Und deshalb, auch aus unserer Praxis, das ist nicht nur für Veterinäre relevant, ein ganz, 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 ganz wichtiges Thema, der Redaktionsplan. Der Redaktionsplan, der dafür sorgt, dass die Inhalte eben geplant und dann auch zur richtigen Zeit online gestellt werden. Ohne wirklich rumzudrucksen und rumzuschweifen, würde ich sagen, Marc, deine Rolle wird heute extrem wichtig sein, denn hier kann ja irgendeiner kommen und irgendwas von dem Redaktionsplan erzählen, wie er umgesetzt werden sollte. Aber das Ganze sollte dann natürlich auch an die Praxis angelehnt werden, denn ohne Praxis ist das Ganze dann, hat nicht unbedingt einen Mehrwert für unsere Zuhörer. Deshalb will ich dich hier gleich einbeziehen in diese Folge. Hattest du in der Praxis schon Berührung mit einem Redaktionsplan und kannst du dir überhaupt vorstellen, was das Ganze sein soll?
Ja, hallo erstmal Richard. Das war jetzt ja schon ein ziemlich langer Prolog.
Richtig, auch so
aber vorgelassen. Ich vergesse deine Frage sicherlich nicht. Ich habe ja einige Stationen schon besuchen dürfen, haben dürfen und unter anderem auch in einer tierärztlichen Praxis beziehungsweise auch in einer tierärztlichen Klinik. Und muss da sagen, da ist das sicherlich Redaktionsplan absolutes Fremdwort für mich, wenn ich an meine Klinikzeit zurückdenke oder Praxiszeit und selbst an den anderen Stationen, an der Uni und jetzt auch im Unternehmen vielleicht nochmal so ein bisschen. Aber dass ich tatsächlich Ahnung hätte, wie ein Redaktionsplan funktioniert, muss ich sagen, nein.
Und dann gleich die Frage, die eigentlich dort auch kommen muss, Redaktionsplan, die meisten Kunden, die ich mit diesem Wort Redaktionsplan konfrontiere, die schlagen dann irgendwie die Hände über dem Kopf zusammen und finden das Ganze so ein bisschen doof, weil Redaktionsplan sich irgendwie so, ja, so strikt ein Plan, der gepflegt werden muss. Wie hört sich das Ganze für dich an?
Naja gut, aus deiner Sicht heraus als Marketer hast du natürlich auch Kunden, denke ich jetzt mal mit einer hohen Motivation, die ja auch irgendwas bewerkstelligen wollen damit, die auch einen Output damit generieren wollen mit drin. Für mich hört sich das erstmal an so wie ja eine Struktur und eine Abfolge, in dem man ja Inhalte vermitteln möchte und an den Mann bringen will. Und das ist natürlich in der Tiermedizin, ich sag mal, in der tierärztlichen Praxis und Klinik. Da geht es eher darum, Diagnosen zu vermitteln, weiteres Vorgehen zu klären, Therapiepläne zu erklären, auch mal mit dabei. Und vielleicht in gewissem Maße tun wir das sogar schon. Bin ich jetzt mal gespannt, was da kommt.
Ja, cool. Dann lass uns doch direkt einsteigen und versuchen, eine einfache Definition zu finden, um dieses Wort zu entmystifizieren. Ich hoffe, das war jetzt das richtige Wort.
Ja, ich bin jetzt gespannt. Ich hoffe, du erklärst mir das jetzt. Ne? Nachdem wir festgestellt haben, ich hatte keine Berührung damit und habe auch keinen Plan, da bin ich natürlich jetzt gespannt.
Ja, cool. Also ein Redaktionsplan ist im Grunde nichts anderes und dafür muss man kein Experte sein, als ein Ort, an dem die eigenen Social-Media-Inhalte zunächst gesammelt und dann geplant werden. Klingt simpel, es ist auch simpel. Das Problem ist, dass so ein Redaktionsplan erstmal angelegt werden muss. Und sobald man weiß, dass da ein Dokument besteht, das eben gepflegt werden will, dann muss dafür einer auch natürlich zuständig sein. Der Punkt, weshalb ein Redaktionsplan so extrem wichtig ist, und das ist, glaube ich, in der Einleitung wichtig zu erwähnen, Es gibt durchaus Kunden, die zu uns kommen und sagen, ja, wir würden jetzt gern fortlaufende Inhalte generieren und dann helfen wir denen. Ein Beratungsgespräch oder ein Workshop sogar führt meistens dazu, dass die Motivation durch die Decke steigt und die Ideen sprießen. Nur wenn das Ganze nicht in irgendeine Form gegossen wird, dann ist es halt meistens so, dass die Motivation nach ein paar Tagen, spätestens dann, wenn man im Chaos wieder angekommen ist, könnte ich mir vorstellen, dass in der Praxis auch ein bisschen Chaos herrscht. Ja, dann sind diese tollen Ambitionen weg und ein Redaktionsplan, der schafft da so ein bisschen Urgency, um mal ein englisches Wort zu benutzen, und zeigt irgendwie nicht nur einem selbst, sondern auch dem ganzen Team, holla, wir nehmen das ganze Thema jetzt ein bisschen ernster. Ich muss dazu sagen, ich habe einen Redaktionsplan am Anfang zu meiner Startup-Zeit, da war auch viel Chaos und auch viel Kreativität, ich habe einen Redaktionsplan am Anfang auch gehasst und nicht gepflegt. Und das Ergebnis war davon dann halt einfach, dass da die Posts eben nicht dann online gegangen sind, wann sie online gehen sollten. Das heißt, ich habe ihn über die Jahre ein wenig lieben gelernt, den guten Redaktionsplan.
Kannst du vielleicht so zur Erklärung und in, ja, so ein bisschen in den Kontext so für die Tiermedizinerin, für den Tiermediziner noch bringen, was denn der Benefit davon sein soll? Und wenn ich einen guten Redaktionsplan habe, was ich davon für die Praxis von Vorteil generieren kann?
Absolut. Also ein Redaktionsplan, ob man den jetzt in Excel führt oder einfach einen Kalender nimmt, wo man einen Filzstift reinschreibt, der hilft uns, unsere Ideen zu visualisieren, und der sorgt im Endeffekt im Bestfall dafür, dass wirklich fortlaufend Inhalte generiert werden. Das heißt, wenn es darum geht, Ideen sich auszudenken, also Inhalte im Kopf zu skizzieren, haben, glaube ich, die wenigsten Probleme. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Wo dann die Probleme beginnen, ist diese Inhalte fortlaufend an die eigene Zielgruppe heranzutragen. Das Problem, womit, glaube ich, viele kämpfen, sie beginnen mit Social Media, machen in der ersten Woche 5 Posts und merken dann, irgendwie gehen mir die Ideen aus. Ein Redaktionsplan hilft uns dabei, uns durch die Zielsetzung wirklich realistisch aufzuschreiben, okay, wollen wir einen Post pro Woche machen, dann brauchen wir ab Januar gesehen 52. Und wenn wir jetzt 26 Ideen haben, dann haben wir schon mal die Hälfte der Wochen voll. Dann kommt auf einmal noch Ostern und Weihnachten und so weiter und schon ist der Plan gefüllt.
Also umgekehrt würdest du sagen, wenn ich jetzt eine eigene Homepage erstelle, sei es jetzt mal egal, auf irgendeinem Server und oder Facebook, wo auch immer, dann mache ich mir im Regelfall Gedanken darüber, was soll da alles drauf sein, kenne das vielleicht von anderen Homepages oder wie das Kollegen gemacht haben. Würdest du sagen, im gleichen Atemzug wäre es genauso wichtig, wenn man sich Gedanken darüber macht, was da alles drauf sein soll, einen Redaktionsplan schon parallel fertig zu haben, um da wirklich konstant Inhalte zu generieren?
Auf jeden Fall. Ich glaube halt, dass alles, was dem Zufall überlassen wird, dann im Alltag dann auch recht schnell vergessen wird. Und gerade wenn es um Social Media Ideen geht, sind, glaube ich, nicht die Ideen entscheidend, wenn man jetzt auf den Praxisalltag blickt, sondern eher die Tatsache entscheidend, schaffe ich es denn tatsächlich über einen längeren Zeitraum wirklich diese Sachen zu veröffentlichen, weil im Umkehrschluss, wenn wir uns überlegen, wie wir die Social Media Kanäle nutzen wollen, geht es ja eigentlich nicht um die besten Ideen grundlegend, sondern es geht eigentlich eher darum, die Community fortlaufend mit Inhalten zu versorgen. Und ich glaube, da wird ein Redaktionsplan extrem relevant. Und um jetzt direkt einzusteigen, wenn wir uns Gedanken darüber gemacht haben, was wir zukünftig in unseren Social-Media-Kanälen teilen wollen, was irgendwo auch unser Ziel ist mit unseren Social-Media-Kanälen und was wir mit unseren Social-Media-Beiträgen auf keinen Fall auslösen möchten, also zum Beispiel polarisieren oder sonst was, dann ist es viel, viel einfacher, Themen zu finden, als wenn wir nur von Post zu Post denken und sagen, heute scheint die Sonne irgendwie auf meinen Tisch, jetzt mache ich ein Bild, hey Leute, der Frühling ist da. Netter Post hat aber, glaube ich, für denjenigen, der diesem Kanal dann folgt, nicht unbedingt einen Mehrwert. Das heißt, da fehlt oft der Kontext. Und ich glaube, wenn man in diesen Planungsmodus reingeht, heißt jetzt nicht, dass man jeden Tag planen muss, dann kriegt man aber einen Überblick darüber, was da eigentlich reinkommen könnte, mit Blick auf die Zuhörer. Jetzt So frech wie ich bin, werfe ich mal den Ball direkt rüber. Ich habe ein paar Ideen im Kopf, ich habe aber leider keine Praxis, um diese Ideen umzusetzen. Was glaubst du, was könnte man da contentmäßig planen und in so einen Redaktionsplan reinpacken?
Also ich nehme jetzt erstmal so auch für mich mit, dass neben dessen, wenn ich so einen Auftritt haben möchte im Internet oder Social Media mäßig, dass eine gewisse Struktur für den eigentlichen Aufbau wichtig ist, aber genauso auch eine Struktur und einen Plan zu haben, um konstant Inhalt zu generieren. Weil ich nehme das jetzt so auch auf, dass wenn ich keine Inhalte liefere, werde ich da auch in Anführungszeichen relativ uninteressant und dann brauche ich auch nicht so einen Kanal zu steuern oder zu bedienen.
Der Punkt ist halt, und da müssen wir schon ehrlich zu uns sein, ein normaler User, Tierbesitzer, also durchaus jemand, der unsere Praxis besuchen könnte, der folgt ja nicht nur uns. Das heißt, er hat sehr, sehr viele Leute, sehr, sehr viele Unternehmen drin, die vielleicht fortlaufend Inhalte produzieren. Und was da zwangsläufig passiert, ist, dass wir natürlich untergehen. Und deswegen ist, glaube ich, heute und auch allgemein soll wirklich der Fokus auf dieser Kontinuität liegen.
Gut, also um auf die Frage zurückzukommen, ich kann mir gut vorstellen, wenn es um Inhalte geht, um die auch für einen Patientenbesitzerinnen interessant sind, sind das sicherlich Dinge, die in saisonalen Häufigkeiten auftreten. Also es gibt einfach, Fälle und Erkrankungen, die kommen häufiger im Frühjahr in die Praxis, andere mehr im Sommer. Nehmen wir jetzt mal, wo wir jetzt grob im Sommer unterwegs sind, die Klassiker, wenn Tiere auf Reisen gehen, da nochmal zu sagen, okay, was sind für bestimmte Reisen halt Voraussetzungen, Impfungen mit dabei. Das, denke ich mal, sind sicherlich Klassiker. Und dann würde ich mir aber auch wünschen oder gut vorstellen können, dass dann auch Inhalte geliefert werden, die spezifisch auf den Leistungskatalog der Praxis zugeschnitten sind. Also was kann die Praxis Besonderes und hebt sich dann eventuell von der Praxis zwei Straßen weiter, drei Orte weiter ab?
Sehr guter Punkt. Also ich glaube, und das ist wieder der Punkt, ich glaube, wenn man in einem Redaktionsplan einfach mal die Monate vor sich hat und so herangeht, wie du es gerade gemacht hast, nämlich was könnte meinem Kunden oder potenziellen Kunden Mehrwerte liefern, dann haben wir klassisch die Jahreszeiten, Zecken, Bisse und Co. 10 Tipps von einem Tierarzt, wenn man irgendwie mit dem Hund auf Reisen gehen mag. Keine Ahnung, Trinknapf mit ins Auto nehmen, von den Basics bis zu kompliziert. Aber dann auch genau der Punkt, der ist mir nämlich als allererstes eingefallen. Ich meine, wenn wir davon ausgehen, dass sich das Suchverhalten der potenziellen Kunden geändert hat, und das hatte sehr zwangsläufig von Google und Co., dann muss ich ja schauen, wenn ich schon die Investition mache. Ich kann mir vorstellen, diese Gerätschaften, die man da stehen hat, sind nicht ganz billig. Heißt, mit denen versucht man sich zu unterscheiden. Dann ist es, glaube ich, auch super interessant, wenn man sowas in den Redaktionsplan einpflegt. Und da sind wir bei dem Punkt, da haben wir uns vor der Folge unterhalten. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist da natürlich der Kontext. Weil ich glaube, wenn wir an einen Redaktionsplan, wir kriegen einen Redaktionsplan wahrscheinlich für jeden Tag voll, wenn wir einfach nur sagen, wir posten ein Bild und schreiben 3 Wörter drunter, oder 4, 5, das ist unser neues Gerät. Cool. Ich glaube, ganz anders wird, eine ganz andere Form bekommt der Content, wenn wir nicht nur sagen, das ist unser neues Gerät, sondern damit geht die Behandlung schneller, damit hat der Hund weniger Schmerzen, damit wird der ganze Prozess einfach einfacher. Ich glaube, da wird es interessant für jemanden, der auf den sozialen Medien vielleicht über eine Freundin auf unsere Seite stolpert und sieht, weiterer Tierarzt für meinen Hund in der gleichen Stadt, aber anscheinend geht hier irgendwas schneller voran. Das heißt, da bekommt der Content so ein bisschen Tiefe durch den Kontext.
Ja, mich würde da auch nochmal interessieren, wie gut da die Mischung ist. Und jetzt hast du quasi gesagt, ja, man würde jetzt auch das für jeden Tag füllen können. Ich wage jetzt mal zu behaupten, und ich lehne mich da, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster, dass ein Redaktionsplan für jeden Tag einen Post für viele der Praxen und Kliniken unrealistisch ist. Also ich glaube, man kann da in Wochen, 14 Tagen, Monatsschritten denken, aber ich glaube, das Entscheidende daran, und so hatte ich dich verstanden, ist das Kontinuierliche daran und das kontinuierliche Arbeiten. Und dann würde mich interessieren, wie gut ist da so die Mixtur zwischen den Dingen, die jetzt, sag ich mal, allgemein geläufig ist, wenn ich jetzt mal bös bin, schalte abends den Fernseher ein oder schlag die Zeitung irgendwo auf, was da in dem Bereich unterwegs ist, wie vielleicht jetzt gerade Zeckengeschichte oder Hunde nicht im Auto lassen, das wird ja auch viel so im Boulevardbereich genutzt. Und wie gut sollte die Mischung sein zu ziemlich spezifischen Themen und Erklärungen, dass ich mich auch da als Tierärztin, Tierarzt, als Experte abhebe. Und bei mir halt Content liegt, den man eben nicht irgendwo mal schnell auf Vox, RTL, auf irgendeiner Homepage schnell findet oder an irgendeinem Zettel, der so auch immer im Briefkasten liegt. Ja. Denk an so Wochenwerbezeitschriften.
Gute Frage und auch sehr, sehr guter Gedankengang, weil ich glaube, die Überlegung oder dieser Nordpol, den man sich am Anfang so ein bisschen setzt, wenn man quasi sich überlegt, okay, fortlaufend, was will ich nach außen hin für eine einheitliche Stimme präsentieren? Weil irgendwo ist das ja auch unser verlängerter Arm, ja, unsere Online-Stimme. Und da wäre schon die erste Frage, die ich mir dann stellen würde, okay, welche Stimmung vermittelt denn unsere Praxis? Welche Stimmung vermittelt denn unser Team, wenn jemand wirklich zu uns in die Praxis kommt? Sind wir vielleicht auf einer sehr humorvollen Ebene, weil wir halt einfach vom Typus her so sind? Sind wir vielleicht der Spezialist für sehr, sehr spezifische Fragen, sehr, sehr komplizierte Krankheitsbilder? Und ich glaube, ausgehend von dieser Orientierung sollte man sich diesen Mix so zurechtlegen, dass es zu einem passt. Ich glaube nicht, dass man sich einen Gefallen tut, wenn man jeden Beitrag unnötig, sage ich jetzt mal, in die Länge zieht, weil da müssen wir uns schon berechtigterweise auch die Frage stellen, okay, je nachdem, wann derjenige unseren Beitrag denn zu sehen oder zu lesen bekommt, ist er gerade in seiner Mittagspause oder ist er gerade zu Hause auf der Couch? Wann will ich den Beitrag veröffentlichen und ist er dann wirklich aufnahmefähig, um zum Beispiel einen Beitrag, ob das jetzt zu Zecken oder sonst was ist, zu lesen, der extrem lang ist? Das heißt, ich glaube, man sollte da ohne potenzielle Patienten abwerten zu wollen, ich glaube, man sollte da nicht zu viel von der Aufmerksamkeitsspanne erwarten. Aber und das ist meine ganz persönliche Meinung, mit der ich bisher gut gefahren bin. Es hilft schon, wenn man jetzt an diesen Punkt Boulevard und Co. denkt. Da finde ich, sind die richtigen Punkte, wo der Tierarzt des Vertrauens sich durch einen längeren Beitrag, der wirklich so ein Hype-Thema aufgreift und dann im Detail nochmal erklärt. Ich glaube, da treffen sich zwei Sachen. Zum einen die Aufmerksamkeit, weil ein Thema halt aktuell ist und zum anderen auch das Bedürfnis, weil jemand, der eben kein Experte ist oder kein Tiermediziner, diesen Bereich schon verstehen will, über den viel geredet wurde. Also da, ja, vielleicht ist opportunistisch das richtige Wort, dass man opportunistisch an die Sache herangeht und sich zur richtigen Zeit als Experte präsentiert, aber dann auch wieder Wege und Zeitpunkte findet, wo man ab und zu mal einen humorvollen Post irgendwie raushauen kann, um die eigenen. Ja.
Okay, gibt es irgendeine Empfehlung, dass du sagst, okay, das ist jetzt zu kurz, zu lang? Oder kann man sagen, nee, eigentlich so zu kurz kann es nicht sein, weil eigentlich Tendenz geht dazu hin, wenn wir mal an Twitter denken oder andere Sachen, dass man sagt, nur einen bestimmten Zeichensatz? Oder sagst du, nee, also eigentlich sollte es schon mindestens auch eine Seite sein? Weil die Frage kommt daher, weil ich dann so denke, okay, man muss ja auch so ein bisschen den Aufwand und das Nutzen dazu halt abwägen, ja. Also hast du eine Empfehlung, dass du sagst, sollte mindestens so lang sein oder maximal die Länge haben?
Das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr Online-Marketing-Geschwafel, aber ich sage immer, es kommt drauf an und es kommt eben auf eine Sache an. Ich bin zum Beispiel einer, der mehr Worte braucht, um zum Punkt zu kommen, sowohl gesprochen als auch mit Schrift. Zu kurz wird für mich ein Beitrag dann, wenn ich, um bei dem Beispiel Gerätschaften im eigenen, in der eigenen Praxis zu bleiben, ich glaube, zu kurz ist ein Beitrag dann, wenn ein potenzieller Leser zum Beispiel das Gerät sieht, aber nicht genug Informationen bekommt, um zu verstehen, was dieses Gerät ihm eigentlich bringen sollte, als Beispiel jetzt. Das heißt, wenn es einer schafft, in drei Sätzen den Kontext herzustellen, fantastisch. Je kürzer, desto besser. Okay. Aber wenn einer jetzt sagt, wow, das ist so ein komplexes Thema, da muss ich jetzt mal einen längeren Beitrag dazu auch schreiben auf meiner Facebook-Seite. Um Gottes Willen, wieso nicht? Weil sonst auf der anderen Seite, wenn man solche Dinge zu kurz macht, dann ist es halt irgendwo vielleicht nicht richtig oder kratzt nur an der Oberfläche und das ist dann auch verkehrt.
Ich könnte mir jetzt vorstellen, bei einigen von einigen Themen macht es ja auch Sinn, in weiter in die Tiefe zu gehen und auch das weitere, tiefere Nachlesen für einen Leser, Leserin dann irgendwie dann auch zu verlinken und irgendwo anders hinzubringen. Ja, ich weiß nicht, ist das eine Empfehlung oder würdest du sagen, nee, sowas eher nicht machen? Ja, also ich könnte mir jetzt eins zum Beispiel vorstellen, wenn wir über Impfungen sprechen. Und es gibt ja grundsätzlich immer Impfstoffe, die als Core-Vakzine, also Pflichtimpfstoffe mehr oder weniger tituliert werden und andere, die halt, ja, ich sag mal, die Kammern dazu packen. Und die Ständige Impfkommission bringt ja immer ein Update raus und man könnte eigentlich dahin verlinken und sagen, wer es nachlesen möchte, kann da gerne nochmal im Detail lesen. Aber so einen groben Abriss erstmal als Content generieren.
Bin ich Fan von. Also es gibt die eine Variante, die du genannt hast. Es wurden sehr, sehr große Artikel geschrieben und man versucht da Leute hinzuleiten, einfach damit die da einen Mehrwert draus ziehen. Es gibt aber auch den Punkt, wo man zum Beispiel auf seiner eigenen Homepage im Blog sehr, sehr ausgiebig über ein Thema geschrieben hat und den Facebook-Kanal quasi nutzt, um die Leute so ein bisschen anzuteasern, aber dann eben auf ein Medium umzuleiten, was halt solchen längeren Texten dann eher entspricht. Und da sind wir eigentlich schon fast beim Punkt, wie sieht meine Social-Media-Strategie aus? Und so könnte eine Strategie aussehen. Also, dass man jedem Kanal eine feste Rolle gibt und sagt, okay, wenn ich wirklich ausgiebig über irgendwas quatschen will, dann leite ich die Leute eben auf meinem Blog oder auf YouTube, wenn ich Videos dazu mache, und erzähle halt dort drüber und versuche die Leute dort nur abzuholen. Und bringt mich zu einem guten Punkt eigentlich die gute Überleitung. Du hast vorhin gesagt, Aufwand. Aufwand ist, glaube ich, ein großes Thema. Und wenn wir jetzt an einen Redaktionsplan denken, gut, wenn man eine One-Man-Show ist, dann ist man natürlich der Content-Editor und der Bildmacher und alles auf einmal. Aber viele haben den Vorteil, dass sie ja tatsächlich ein Team um sich versammelt haben. Ob das jetzt 3, 4, 5, 6, 10 Leute sind. Fakt ist, jeder im Unternehmen, nenne ich es jetzt mal, kann einen wichtigen Part in dieser Content-Kreation übernehmen. An einem Redaktionsplan ist es fantastischer, dass da nicht nur Ideen reingeladen werden, sondern da können auch Zuständigkeiten aufgeschrieben werden und alles, was dazugehört. Und deshalb auch an dieser Stelle ein sehr, sehr wichtiger Tipp. Die Aufgaben, die für Social Media Inhaltskreation, die Aufgaben, die es da gibt, schön auf das Team verteilen. Und da gibt's mehrere, also vom Bildmaterial zu besorgen. Vielleicht ist jemand super, eine Praktikantin oder jemand, der seit kurzem dabei ist, super begabt darin, schöne Bilder zu machen. Dann gibt's vielleicht Leute, die super begabt darin sind, kurze Texte mit Emojis zu schreiben und die so ein bisschen griffiger zu machen. Dann gibt's natürlich die Experten, die extrem lange Texte schreiben können. Dann gibt's die Leute, die vielleicht das ganze Korrektur lesen, bevor es online geht. Dann gibt es die Leute, die, weil sie Kongresse benutzen, fortlaufend die aktuellsten Themen haben und so wieder Content-Ideen liefern können. Und dann gibt es natürlich die Leute, die vielleicht sich am Wochenende die Zeit nehmen, auf Kommentare der Community zu antworten. Das heißt, es gibt viele Rollen und ich glaube, man macht es sich einfacher und vor allem bezieht man alle in diesem Prozess mit ein, wenn man diese Rollen so verteilt, dass jeder sich wichtig fühlt und auch Lust hat mitzumischen, aber dass sich eben keiner überrumpelt fühlt und das Ganze dann eben deswegen scheitert. Jetzt die Frage an dich, gibt es da Zahlen, wie viele Mitarbeiter pro Praxis es da geben könnte durchschnittlich?
Vielleicht gibt's die. Es sind zumindest mir jetzt keine bekannt, dass ich die jetzt irgendwie auch nachweisen könnte mit einer ordentlichen Quelle. Ich sag mal, wenn ich jetzt mal versuche mich so zu erinnern, ne, dass jetzt wirklich jemand ganz alleine in der Praxis steht, ist, glaube ich, wirklich ganz, ganz selten der Fall. Ja, ist vielleicht auch wirklich so gut so. Also wenigstens dann noch eine tiermedizinische Fachangestellte damit zu oder tiermedizinische Fachangestellte hinzu. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man eigentlich sagt, ja, 2 bis 3 Tierärztinnen, Tierärzte sind eigentlich so in der Praxis unterwegs. Es gibt dann so ein paar, würde ich mal sagen, natürlich jetzt so eine Fahrpraxis. Da kann es auch schon mal sein, dass man da alleine unterwegs ist oder sehr spezielle Gebiete. Dass man da allein unterwegs ist, aber ich würde sagen, in der breiten Masse sind es doch eher Teams, so wie du es da eben auch beschrieben hast und dass man das auch, sage ich mal, verteilen kann. Wo ich vielleicht noch so ein Ticken hängen geblieben ist, wenn ich ein Bild von so einem Redaktionsplan mir vorstellen würde, dann wäre jetzt in meinem Kopf und in meinem Bild so etwas wie eine Matrix, eine Tabelle, eine Struktur, ähnlich wie bei einem Kalender, wo man so grob sagt, Quartale oder Zeiträume, wo man sagt, das könnte man dort reinbringen, dort generieren, dass man auch selber sich so Zeiträume mitsteckt. Ist das so richtig oder bin ich da am falschen Dampfer unterwegs?
Das ist absolut richtig und eigentlich eine gute Überleitung zur Praxis. Wie arbeite ich tatsächlich damit? Und der allererste Punkt und gerade deswegen, sobald mehrere Leute darin arbeiten, empfehle ich den Benutzern dieses Plans immer, sowas wie eine Dropbox oder Co. zu nehmen. Das heißt, wenn ich von mehreren Geräten drauf zugreife, dann sollte dieser Plan auf jeden Fall synchronisiert werden, weil in einem Redaktionsplan ist es in der Regel tatsächlich so, du hast angenommen, in 3 Wochen ist das Thema XY, dann hast du da drin was für Material zum Beispiel, Bild, Video, angenommen ein Bild, wer macht das Bild, bis wann ist die Deadline? Gibt's noch eine Kontrollinstanz, die da drüber schaut? Und dann ist eigentlich eine Spalte, also ein Tag in diesem Plan, ist gefüllt mit Zuständigkeiten, mit Ideen und Co. Und wie in der Praxis, wie das Ganze dann aussieht, du fängst dann da, arbeiten bedeutet da natürlich drin, da werden Sachen verschoben, da werden Sachen irgendwie dazugebracht, da werden Sachen abgeändert. Das heißt, diese Synchronisation ist extrem wichtig. Was ebenso wichtig ist, ist die Zusammenarbeit in diesem Plan zu definieren. Also was wir zum Beispiel intern haben, ist, dass verschiedene Mitarbeiter verschiedene Farben für die Schrift bekommen. Das klingt, klingt jetzt auch doof, ja, oder zu einfach, aber es wirkt, weil wenn irgendwas geändert wird, dann weiß ich, wer es geändert hat. Also das ist auch so ein Punkt, was ich auf jeden Fall mitgeben kann. Und auch ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, Kreativität ist jetzt nicht immer auf Knopfdruck abrufbar. Aber man hat oftmals gute Ideen und um dafür zu sorgen, dass diese Ideen nicht untergehen, und da wird so ein Redaktionsplan wirklich relevant, einfach einen neuen Reiter zu dieser Kalenderfunktion aufzumachen und in dieser Ideenkiste dann einfach Sachen reinzuschmeißen, potenzielle Ideen für Posts, potenzielle Ideen für oftmals auch Gewinnspiele und Co., damit solche Sachen einfach nicht untergehen.
Also was wie eine Sammelbox einfach.
Genau, so eine Sammelbox. Und da bestimmt, glaube ich, wieder das System, was man sich selbst gibt, lassen wir die Ideen jetzt einfach liegen oder arbeiten wir diese Ideen dann tatsächlich auf? Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, der extrem vielen Leuten hilft.
Okay, also klare Empfehlung von dir, so ein Redaktionsplan, Cloud oder webbasiert abzulegen, dass möglichst viele im Team dran arbeiten können, zu erkennen ist, wer gerade wo seinen Beitrag dazu geleistet hat und dran gearbeitet hat. Und vielleicht dann noch immer eine Möglichkeit zu haben, neue Ideen für neuen Content irgendwo zu sammeln.
Genau. Und jetzt gehen wir mal, glaube ich, im letzten Schritt zu der erste Punkt, und das ist jetzt 1:1 aus der Praxis, weil wir es tatsächlich so umsetzen. Der allererste Schritt bei so einem Redaktionsplan ist natürlich ein Brainstorm. Je größer das Team, desto spannender kann so ein Brainstorm eigentlich werden. Einfach mal alle Ideen, ohne die irgendwie zu bewerten oder sonst was, einfach mal alles raushauen, irgendwo sammeln. Das können Ideen sein, die man irgendwo gesehen hat bei einer anderen Praxis. Das können Ideen sein, die man einfach als sinnvoll erachtet. Das können Ideen sein, die direkt von den Patienten kommen. Einfach mal alles raussammeln.
Also ich könnte mir da jetzt zum Beispiel mal ein Beispiel aus der Praxis zu geben. Häufig wird ja mit Praxismanagement-Software gearbeitet. Wenn man da einen Aufruf einmal an die Mitarbeiter macht und sagt, okay, Ideensammlung und legt ein paar Post-it-Blöcke aus und sagt halt, ja, die, mal die Ideen draufschreiben auf dem Post-it einfach und klebt die, wenn ihr Zeit habt, an die und die Fläche oder an die und die Tür, hat da so einen Sammelpunkt mit dabei, dann kann der, der für den Redaktionsplan erstmal verantwortlich ist, glaube ich, die Ideen da ganz gut absammeln und man braucht keine Riesensitzung einberufen und nicht super viel Zeit schon mal voreinplanen und man bekommt halt ja schon mal einen Eindruck, ob Ideen da sind und was für Ideen da sind.
Guter Punkt, das mit dem Ob ist natürlich, was ich jetzt merke und das wird bei Tierarztpraxen wahrscheinlich nicht anders sein, die beste Quelle für Ideen sind oft die Kunden und zwar aus dem Grund, weil Kunden sehr häufig immer wieder die gleichen Fragen stellen. Das heißt, wenn ich ungefähr ein Bild darüber habe, welche Fragen Kunden sowieso schon stellen, wenn sie bei uns in der Praxis sind, dann kann ich diese Ideen ja vorher schon beantworten und vielleicht sogar gewisse Hemmschwellen, die vielleicht dem Praxisbesuch im Weg stehen, zumindest so mal abbauen. Ich glaube, so eine methodische Herangehensweise am Kunden orientiert ist immer ein bisschen ja, zielführender als einfach zu raten, wenn die Leute sowieso da sind.
Klar, wäre auch eine Idee, einfach so einen Ideenblock mit dem, ja, in der Sprechstunde im Sprechzimmer zu haben und wenn dann nach der Konsultation man eine Idee hat, die einfach mal aufzuschreiben und man batscht die dann auf irgendeine Wand, wo man sagt, hier Brainstorming, ja?
Ich denke jetzt an spontan, weil das mit unserem Hund dann auch ein Thema war, verschiedene Zeckenimpfstoffe. Die einen werden sehr gehypt, die anderen werden irgendwie dann weniger gehypt, könnten aber trotzdem hilfreich sein. Und das ist so ein Punkt, wenn ein Tierarzt mich davor in den sozialen Medien darüber informiert hätte, dann hätte ich nicht in Google suchen müssen. Und im besten Fall wäre es ein Tierarzt in meiner Nähe gewesen.
Ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, auch da beschreibst du ein Verhalten von Patienten, Besitzern, das einfach mittlerweile gegeben ist. Die suchen so oder so. Und warum sollten sie nicht bei mir suchen? Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt oder könnte ein wichtiger Motivationspunkt sein, warum man vielleicht in so Medien aktiv sein sollte.
Man denke jetzt an diesen, und das sind, könnte sich jetzt anhören, als wäre es zusammengeschustert, aber man denke an den Fall, die beste Freundin hat jetzt einen Welpen. Und Tierarzt XY aus der gleichen Stadt schreibt einen guten Artikel drüber, 10 Dinge, auf die man im Zusammenhang mit Welpen achten sollte. So, dann verlinkt die beste Freundin die Freundin mit dem Welpen darunter und sagt, hey, hier, guck mal, ein toller Blablabla. Und ein Punkt davon ist dann zum Beispiel, ja, als, weiß ich nicht, ich bin kein Tierarzt, Welpen brauchen am Anfang die Impfung XY. Mhm. So, dann lese ich mir das durch, bin informiert und sehe, ah cool, Tierarzt aus meiner Stadt, ja alles klar, dann könnte ich doch zu dem mal hingehen. Also das sind, glaube ich, diese praktischen Zusammenhänge, die Social Media sehr, sehr oft schaffen kann. Nur dafür muss halt entsprechend Content produziert werden. Was man da, glaube ich, ich höre so oft von Leuten, die meistens sehr, sehr beschäftigt sind, ja, keine Ahnung, über was soll ich denn posten? Ich habe jetzt eigentlich gar keine Ideen, irgendwie ist unser Alltag langweilig. In diesem Ideenfindungsprozess finde ich es extrem gut, einfach mal Inspiration von anderen Praxen zu holen. Nicht, weil man Sachen kopieren will, sondern weil man ein Gefühl dafür bekommt, okay, was hilft jetzt den Leuten in meiner Branche, was könnte denen helfen, was machen andere, was gut ankommt. Und dass man da einfach schaut, okay, könnte was für mich sein, könnte nichts für mich sein.
Genau, ich finde auch, dass unter dem Prinzip so Copy Excellence, das laufen zu lassen. Also einfach reinzuschauen, was ist irgendwo gut, wo sind gute Empfehlungen mit dabei und wie kann ich die halt nochmal da was on top draus setzen aus meiner Erfahrung und wie wird das bei uns in der Praxis gehandhabt, dass man gar nicht dahin geht und sagt, na, das verteufelt man jetzt, sondern man nimmt die Punkte daraus, die gut sind, die gut laufen und ergänzt die mit seinen praxisspezifischen Punkten und wie man es halt durchführt.
Take the best and leave the rest.
Sehr und, schön.
Und das ist wirklich cool an so einem Redaktionsplan. Und da sind wir wieder im Bereich Kreativität. Was da meistens auch eingepflegt ist, sind irgendwelche besonderen Tage des Jahres. Ob das jetzt der Bring deinen Hund mit zur Arbeit oder heute trinken alle Limo oder ist ein Eistag, keine Ahnung.
Weltkatzentag
natürlich. Es gibt sehr, sehr viele es gibt sehr, sehr viele gegebene Content-Ideen, die man sich nicht erarbeiten muss, die man aber dann wiederum ein bisschen in Kontext setzen kann und wo man tolle Inhalte kreiert. Also da sollte man sich, glaube ich, auch nicht vor verschließen. Ich glaube, das ist eine sehr knackige, sehr praktische Folge. Wir sollten das Ganze jetzt vielleicht einfach nochmal rund machen, weil man muss ehrlicherweise dazu sagen, der größte Teil der Arbeit liegt bei dieser Folge bei den Tierärzten selbst, die dann Ideen kreieren wollen. Also ein Tipp, den ich direkt mitgeben kann, der eigenen Kreativität freien Lauf lassen und das eigene Team so gut wie möglich in die Prozesse involvieren. Ich weiß, machen wir uns nichts vor. Also wenn jetzt einer in einem Unternehmen beschließt, ab heute oder ab morgen machen wir jetzt Social Media und du bist jetzt mit dabei, dann kommt mir das im ersten Moment vielleicht vor wie mehr Arbeit. Ja, toll, noch mehr Arbeit.
Vielleicht noch einen kurzen Punkt da mit dabei. Also ich bin da völlig bei dir und sage, dass man das Team da involviert ist, glaube ich, super wichtig mit drin. Wir haben nur noch nicht, vielleicht noch einen Punkt, der mir jetzt wichtig wäre, wenn das meine Praxisklinik wäre, dass man eine Kontrollinstanz auf jeden Fall noch einbaut. Du hast, glaube ich, an einer Stelle schon erwähnt, aber dass halt in dem Moment, wo man das halt wirklich rausfeuert, wo es Go Live geht, dass man nochmal so eine Art Proofread hat, dass jemand nochmal drüber geguckt hat und auch die Kontrolle über den jeweiligen Kanal hat, wenn es dann wirklich veröffentlicht wird.
Guter Punkt, ja. Gut, dass du es nochmal erwähnst, weil das ist tatsächlich extrem wichtig. Da geht es, glaube ich, über so Basics wie, sprechen wir die Leute jetzt mit Sie oder mit Du an, ja, bis hin zu den Punkten, okay, die jüngere Kollegin, die vielleicht ein bisschen Social Media affiner ist, benutzt extrem viele Emojis und hat jetzt einen Beitrag vorbereitet mit tollen, lustigen Emojis. Wenn ich nicht will, dass das veröffentlicht wird und vor allem, wenn ich meine Handschrift einheitlich halten will, da muss da schon einer nochmal drüber schauen, der den Hut auf hat und sagt, oh, an der Stelle wird es mir aber zu Emoji-lastig. Ja. Also das auf jeden Fall, ja.
Ja, aber guter Punkt wieder, Kreativität im Team freien Lauf lassen und sich die Ideen da reinholen.
Genau. Ein anderer wichtiger Punkt, ich glaube, es gibt keinen Punkt, der die Leute häufiger demotiviert, ist zu viel am Anfang reinbuttern, wenn man mit Social Media beginnt und dann extrem stark nachlassen. Also wenn man mit so einem Prozess wie Ideenfindung beginnt, merkt man, wow, wir haben super viele Ideen meistens. Diese Ideen dann aber kontinuierlich hochzuhalten, ist dann etwas schwerer. Also wenn man da mit Weitblick rangeht und sagt, wir hätten jetzt so viele Ideen, wir fangen jetzt mit 4 Posts pro Woche an, lieber mal mit 2 anfangen und dafür aber das Ziel nehmen, 2 Posts pro Woche oder vielleicht sogar ein. Selbst einer ist besser als 0, wobei ich 2 schon versuchen würde zu machen. Mhm. Und lieber schauen, okay, schaffe ich das dann tatsächlich 12 Wochen lang? Weil Social Media wird immer dann zum Problem, wenn ich morgens in der Praxis stehe oder im Unternehmen und mir denke, was poste ich denn heute? Hab keine Ideen. Gut, dann poste ich es morgen und so weiter. Also
ja, deswegen haben wir doch jetzt einen Redaktionsplan. Also klare Empfehlung, Kontinuität.
Genau. Und lieber ein bisschen tiefer stapeln. Ganz wichtiger Punkt, den du vorhin intuitiv angesprochen hast, wahrscheinlich, weil wir jetzt mittlerweile schon ein paar Folgen machen. Du lernst dazu.
Du glaubst, du hast mich beeinflusst. Du bist
schon Influencer. Influencer ohne Follower.
Ich hoffe immer nur, dass ich keine Influencer habe.
Ja, das hoffe ich auch für dich. Ideen aus dem Blick des Patienten entwickeln. Also wo ist tatsächlich dieser Mehrwert? Natürlich ist es ein Mehrwert für mich als Unternehmer zu sagen, wenn wir jetzt an den Verkauf denken, hier ist mein Produkt, kauf's heute, weil es billiger ist. Das ist für mich natürlich ein Mehrwert, weil wenn die Leute Produkte kaufen, ja, ist es gut. Ob das jetzt im Leben und im Alltag von dem, der diesen Post lesen muss, wirklich einen Mehrwert darstellt, wage ich zu bezweifeln. Also wenn man jetzt daran denkt, wirklich ernsthaften Content zu produzieren, vielleicht einfach mal in die Lage versetzen, wie war es denn, als mein Hund ein Welpe war und ich irgendwie zum Tierarzt musste, als ich noch kein Experte auf dem Gebiet war. Also ein bisschen aus der Schiene kommen.
Also nochmal Perspektivwechsel,
genau.
Und oder noch mehr hören, was denn die Patientenbesitzer einem in der Sprechstunde so mal so zuwerfen.
Genau, ich glaube, das macht einfach vieles, vieles einfacher. Wieso raten, was ich als nächstes poste, wenn mir die Leute sowieso schon sagen, worüber sie mehr lesen wollen? Also das ist so ein bisschen meine Devise immer. Was jetzt nicht ausschließt, dass man neue Wege gehen kann, aber ja, ist, glaube ich, ist einfacher am Anfang, wenn man so rangeht. Wichtiger Punkt natürlich auch, wie mit allem im Leben, wenn man jetzt anfängt mit Sport, dann reicht das halt nicht, wenn man einfach nur im Fitnessstudio angemeldet ist. Man muss auch hingehen. Und genauso ist es, glaube ich, mit dem Redaktionsplan, weil es ist immer schwer von Leuten zu verlangen, in einem Redaktionsplan zu arbeiten, wenn derjenige merkt, ja, der, der es angestoßen hat, der pflegt das Ganze ja gar nicht irgendwie alle 4 Wochen mal. Also selbst wenn es nur 15 Minuten die Woche sind, Anfang der Woche, es reicht aus, aber das Ganze zu pflegen, ist, glaube ich, extrem wichtig. Und ganz, ganz wichtig, eigentlich mit das Wichtigste, wenn ich mit Social Media starte, angenommen, ich habe jetzt eine Facebook-Seite, dann starte ich meistens mit einer großen, dicken Null. Ja? Ich habe noch keine Page-Likes und entsprechend ist meine Reichweite gering und entsprechend sind meine Likes natürlich auch geringer. Und das meine ich, wenn ich da jetzt voll loslege und 4, 5 Posts die Woche mache, dann werde ich wahrscheinlich nicht das Feedback bekommen, A, was ich mir erhofft habe, und B, wahrscheinlich auch nicht, was mein Content eigentlich verdient hätte, weil ich ja ein Experte bin. Deshalb würde ich das Augenmerk nicht auf eine Anzahl von Likes und Co. legen, sondern am Anfang wirklich darauf fokussieren, was ich beeinflussen kann. Und wenn ich mir vornehme, dass ich 12 Wochen lang 2 Posts mache, dann kann ich das durchaus beeinflussen. Was ich nicht beeinflussen kann, ist, ob ich viele Likes generiere oder ob mein Post viral geht oder so.
Jetzt willst du auch noch sagen, wir sollen geduldig sein.
Geduld, ja, okay. Gehört dazu.
Ja, also ich glaube an der Stelle auch nochmal, wenn das Content ist und das auch guter Content, dann kann man den A ja nicht nur über einen Kanal streuen, und B, ist der ja nicht verloren. Und wenn wir jetzt nochmal so an saisonale Gegebenheiten gehen, dann kann man den ja auch nochmal rausgreifen und als Kristallisationskern nehmen für das nächste Jahr, um da eventuell nochmal genau da zu starten. Und ich finde immer persönlich ist einfacher, ein beschriebenes Blatt Papier neu zu füllen und zu bearbeiten, als von einem weißen Blatt Papier auszugehen, beziehungsweise ein leeres Word-Dokument und ein schon bestehendes Word-Dokument zu bearbeiten.
Absolut, bin ich auch bei dir. Also da geduldig sein, auch wenn es schwer ist, und ja, Step-by-Step das Ganze angehen. Ich glaube, Social Media macht dann Spaß, wenn man für sich beschlossen hat, so, das ist jetzt ein Teil unserer Unternehmensphilosophie. Wir gehen das Ganze jetzt nicht als Sprintprojekt an, sondern wir haben wirklich verstanden, dass die Leute heutzutage anders suchen und woanders auch interagieren. Und wir machen da jetzt ein Long-Term-Project raus. Und da gehen wir jetzt rein und haben Geduld und irgendwann ernten wir da die Früchte. Sehr, sehr interessante Folge meiner Meinung nach, weil es ist eine Sache, einen Kanal zu verstehen, und eine andere Sache, wirklich die Tools an der Hand zu haben, um diesen Kanal auch zu befüllen. Also ich kann es den Leuten wirklich nur an die Hand, geben, diesen Redaktionsplan zu pflegen. Also in der Praxis einfach eintippen in Google Social Media Redaktionsplan 2019. Da gibt es tolle, die sind alle for free, und es gibt wirklich welche mit einer guten Struktur. Wenn jemand doch noch eine Frage, dann kann er uns natürlich auch schreiben.
Sehr gerne.
Ich will natürlich, dass die Leute jetzt nicht anfangen, in Facebook zu arbeiten und den Redaktionsplan nur zu pflegen. Ich will natürlich auch, dass die Leute uns weiter zuhören, und deswegen vielleicht an dieser Stelle ein sehr, sehr interessanter Teaser, der, glaube ich, auch sehr, sehr viele interessieren könnte. Wir widmen uns in der nächsten Folge Instagram. Eines der gehyptesten Themen, glaube ich, zurzeit. Also ich bin auch totaler Instagram-Fan. Also ich finde es fantastisch. Ich glaube, es könnte interessant sein, wenn wir uns in der nächsten Folge auf dieses Thema stürzen.
Ich bin natürlich gespannt. Ich lerne jede Folge von dir hinzu und freue mich auch auf die nächste Folge, wenn es um, wie sagt man jetzt dann, um Insta geht.
Also du bist kein Instagrammer, höre ich jetzt raus.
Vielleicht so ähnlich wie mit Facebook. Ich versuche mich damit auseinanderzusetzen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt super aktiv bin.
Ja, sehr cool. Dann versuche ich natürlich auch, dich mit der nächsten Folge zu überzeugen. Euch danke ich für die Aufmerksamkeit und ja, freue mich, wenn es wieder Moin Moin oder Hello Hello heißt zur nächsten Folge. Ciao.
Ciao, ciao.